Gut, machen wir weiter. Wenn hier 100 Personen in diesem Raum sitzen und das Durchschnittsalter, nehmen wir mal an, 20 Jahre betragen würde und der Herr in den nächsten 60 Jahren nicht wiederkommt, dann sitzt hier ein Potenzial von Lebenslänge von 100 Mal etwa 60 Jahren, macht 6.000 Lebensjahre. Die mittlere Lebenserwartung hier in Deutschland geht so auf die 80 zu, im Durchschnitt Männer, Frauen, mal ganz einfach gerechnet. 6.000 Lebensjahre sitzen da vor mir und das lässt mich ja schaudern, wenn ich an die Verantwortung denke, die auf mir liegt, was ich euch jetzt sage. Wir haben im letzten Vortrag gehört, dass wir warten, dass wir erwarten, dass wir hoffen, dass wir seufzen. Das sind alles ziemlich passive Verben. Und in dem zweiten Vortrag soll es jetzt darum gehen, dass jeder von euch verstehen soll, unbedingt, dass ihr die nächsten 60 Jahre eures Lebens nicht nur mit Warten, Erwarten, Hoffen und Seufzen verbringen sollt, sondern mit dem, was der Apostel Paulus eben an Timotheus geschrieben hat, ergreife das ewige Leben. Natürlich sollen wir so leben, wie wenn der Herr Jesus jederzeit wiederkommen könnte und das unsere größte Freude ist. Aber um es ganz knapp auf den Punkt zu bringen, wir sollen wartend dienen und dienend warten. Also dienen, ergreifen, aktiv sein, ist ein ganz wichtiger Aspekt des christlichen Lebens. Natürlich nicht, um errettet zu werden, das ist hoffentlich allen klar. Wir lehren niemals Werksgerechtigkeit. Sei aktiv für Gott, damit er dich am Ende errettet, weil du das Niveau seiner Anforderungen erreicht hast, weil du ihm entsprochen hast. Die Bibel lehrt ganz, ganz klar die Errettung aus Gnade, aus Glauben. So ist alles, was wir für den Herrn tun, eine Antwort auf die Errettung. Eine Antwort auf die Liebe von Golgatha, weil wir jetzt in diesem neuen Leben für ihn leben möchten. Timotheus, ich denke, das ist kein Unbekannter, nur ganz kurz zur Erinnerung. Paulus trifft diesen jungen Mann auf seiner zweiten Missionsreise in Apostelgeschichte 16 in den Städten Lystra, Derbe und Ikonium. Kehrt Paulus noch einmal zurück nach der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13 und 14, hat er in diesen Städten und in dieser Region Gemeinden gegründet und jetzt kehrt er noch einmal dahin zurück am Beginn seiner zweiten Missionsreise und trifft dort den Timotheus, ein wahrscheinlich etwa 20 bis 30 Jahre jüngerer Mann als Paulus selber zu dem Zeitpunkt, wo Paulus ihn in Apostelgeschichte 16, Vers 1 trifft und dann mitnimmt, wird Timotheus wahrscheinlich höchstens 20 Jahre alt gewesen sein. Er wird von da an ein treuer Begleiter und Mitarbeiter des Apostels. In 1. Timotheus 4, Vers 12 schreibt Paulus dem Timotheus, niemand verachte deine Jugend. Das ist dann etwa 15 Jahre später schon der 1. Timotheusbrief. Und niemand verachte deine Jugend, das sagt man keinem 50-Jährigen, sondern wir vermuten, dass er da vielleicht Mitte 30 war. Dann war er, wie gesagt, etwa 20 Jahre lang, als er in den Dienst gerufen wurde. Also etwa euer Alter. Und dieser Befehl, ergreife das ewige Leben, war nicht das Einzige, was Paulus dem Timotheus sagte. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz erschlagen, aber keine Angst, das ist nur vorübergehend, mit 20 Befehlen, die Paulus dem Timotheus geschrieben hat. Ich habe sie aufgeteilt in 2x10, damit sie doch einigermaßen lesbar sind. Ich lese sie aber auch noch vor. Wir lesen einfach einmal vor, was der Paulus dem Timotheus in den zwei Briefen, die er ihm geschrieben hat, an Befehlen zum Aktivwerden unter der Überschrift, die wir gewählt haben, ergreife das ewige Leben, geschrieben hat. Übe dich in der Gottseligkeit. Zweitens, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Drittens, bedenke dieses sorgfältig, lebe darin. Viertens, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Fünftens, lehre und ermahne. Sechstens, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Siebtens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist. Achtens, bewahre das anvertraute Gut. Neuntens, fache an oder erwecke die Gnadengabe Gottes, die in dir ist. Zehntens, leide Trübsal mit dem Evangelium. Elftens, halte fest das Bild gesunder Worte. Zwölftens, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Dreizehn, leide Trübsal als ein guter Soldat Christi Jesu. 14. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. 15. Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen. 16. Die jugendlichen Begierden fliehe. 17. Strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden. 18. Bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Und 19. Predige das Wort, tritt dafür ein, überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne. Und 20, sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Das sind sogar mehr als 20 Befehle, die zwei letzten Punkte beinhalten je 3 bis 4 Befehle. Also ich glaube, ihr habt alle verstanden, es geht nicht nur um Warten, Harren, Hoffen und Seufzen. Es geht auch darum, sehr aktiv zu sein. Nun, nicht alle Befehle, die wir gelesen haben, sind so 1:1 auf dein Leben auch übertragbar. Paulus schreibt ja auch den ersten Timotheusbrief an den Timotheus, der in Ephesus gelassen wurde, um dort eine wichtige leitende Funktion in der Gemeinde zu spielen. Und der zweite Brief an den Timotheus, die Stellen sind also hintereinander aus dem ersten und zweiten Brief gezogen. Der zweite Timotheusbrief ist der Abschiedsbrief des Paulus an den Timotheus. Er schreibt das aus seiner letzten und endgültigen Gefangenschaft, nach der er dann hingerichtet wurde. Und er schreibt noch einmal an den Timotheus einen sehr bewegenden persönlichen Brief und gibt ihm eben viele Ratschläge und auch diese Befehle mit auf den Weg. Nicht alles ist übertragbar 1:1. In dein Leben, aber ich glaube, es ist uns allen klar, Gott ruft uns in einen Dienst, in einen Auftrag. Und dieser Titel, Ergreife das ewige Leben, ist eine Überschrift, die genau das deutlich machen soll. Natürlich, noch einmal, ist das ewige Leben zunächst ein Geschenk. Und wir wissen nicht genau, wann sich Timotheus bekehrt hat, das muss auf jeden Fall vor der zweiten Missionsreise des Paulus gewesen sein, vielleicht zwischen der ersten und zweiten. Wir wissen es nicht genau, aber es geht aus allem, was Paulus dem Timotheus schreibt und auch was wir sonst über ihn lesen in der Apostelgeschichte und anderen Briefen, geht ganz klar daraus hervor, er war ein Kind Gottes, er war ein Gläubiger. Und er sollte nicht all diese Dinge tun, um errettet zu werden, sondern weil er errettet war, weil Gott ihn zu seinem Kind gemacht hatte, durch den Glauben an Jesus Christus, gingen jetzt diese Befehle an ihn im Sinne eines Auftrages. Ich habe diese 20 Befehle ein bisschen reduziert. Hier nur eine kurze Einblendung, die für euch alle relevant sein kann. Diese, was sind es letzten Endes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die ich neben der Aufforderung ergreife das ewige Leben noch von den 20 jetzt mal konzentriert herausgenommen haben. Wir werden gleich genau betrachten, was es heißt, übe dich in der Gottseligkeit. Aber den Punkt 2 und 9, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir oder fache an, erwecke die Gnadengabe Gottes in dir. 1. Timotheus 4, 14 und 2. Timotheus 1, 6. Das ist etwas, was uns alle angeht. Ganz egal, zu welchem besonderen Auftrag wir berufen sind. Es geht darum, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, bei deiner Wiedergeburt, als du geglaubt hast und auch deine natürlichen Begabungen, die jetzt durch dein Leben mit dem Herrn genauso einfließen sollen in das Leben, den Dienst, zu dem du berufen bist, das alles ist ein Gnadengeschenk Gottes. Vernachlässige das nicht, lass es nicht brach liegen. Ein Phänomen, das wir alle kennen aus unserem Leben, sei es die Ordnung in deinem Zimmer, oder eben ein Garten, der vernachlässigt wird, eine Firma, eine Familie oder auch Körperpflege, alles, was der Mensch vernachlässigt, verfällt sehr schnell und ist nicht mehr brauchbar, dient nicht mehr der Bestimmung. Ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist. Du hast deinen Ruf gehört, als du geglaubt hast, du bist diesem Ruf gefolgt und jetzt vernachlässige das nicht. Lass das nicht einfach brach liegen. Unter der Überschrift Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, auch das betrifft jeden von uns. Wir müssen uns darauf einstellen, dass das Leben als Gläubige hier auf der Erde nicht nur eitel Sonnenschein ist, auch wenn wir es heute hier sehr schön haben, sogar außergewöhnlich viel Sonne gekriegt haben angesichts der Regengüsse, die uns umgeben und gerade über Deutschland hinwegziehen. Dein Leben ist nicht immer Sonnenschein und als Gläubiger kann es zu Verfolgung, Schwierigkeiten, Ausgrenzung und so weiter kommen. Sei bereit, das alles zu erleiden im Namen des Evangeliums. Leide Trübsal mit dem Evangelium. Leide Trübsal als ein guter Soldat Jesu Christi. Und dann etwas, was euch auch alle betrifft. Die jugendlichen Begierden, fliehe. Das ist auch ein sehr aktives Verb. Fliehen. Was Paulus hier genau meint, wir denken natürlich sofort an sexuelle Begierden. Ich glaube aber, dass wir das etwas umfassender sehen können, wenn er sagt, die jugendlichen Begierden fliehe, dann ist das diese Haltung, die man als junger Mensch hat, Dinge nicht mit Weisheit in das Richtige, in die richtige zeitliche Abfolge einzuordnen. Also Dinge schnell und sofort genießen und erleben zu wollen und nicht über die Konsequenzen nachzudenken. Junglenker werden sehr, sehr viel teurer versichert von Versicherungsgesellschaften. Zwischen 18 und 23 ist natürlich die fehlende Erfahrung beim Autofahren, die dazu führt, dass Junglenker viel öfters in Unfälle verwickelt werden. Aber es hat sicher auch mit dem Temperament zu tun, dass man als junger Mensch einfach gerne aufs Gaspedal tritt, weil man etwas erleben will, weil man einen Kick erleben will. Und das kann man in ganz viele Bereiche übertragen. Im Sport, wenn man über die Besonnenheit hinausgeht, Gefahren nicht richtig abwägt oder eben seinen Körper nicht richtig einschätzt, dem Körper Drogen zumutet, Alkohol oder auch schlechte Ernährung, nur McDonald's-Food, da machst du dich kaputt. Und dann natürlich die sexuellen Begierden, wo man nicht über die Konsequenzen nachdenkt. Davor zu fliehen, das zu meiden, dieses falsche Denken, jetzt, ich will alles, jetzt und so fort, das ist etwas, was wir mit biblischer Weisheit ausgerüstet nicht nur ablehnen, sondern uns ganz bewusst davon entfernen. Vor einer Giftschlange, vor einem Löwen flieht man und genau so ist das hier auch gemeint. Gut, also ihr seht, das Leben als Christ ist ein aktives Leben. Wir wollen uns ganz besonders unter der Überschrift Ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist, in der verbleibenden Zeit mit diesem Ausdruck beschäftigen, übe dich in der Gottseligkeit. Das klingt so ein bisschen altbacken und viele verstehen vielleicht auch den Ausdruck Gottseligkeit nicht, aber es ist wirklich ein wunderschöner Befehl. Und ich wünschte mir, dass ihr diesen Befehl sehr, sehr gut versteht, wenn ihr heute nach Hause geht. Er steht, wie es hier angezeigt ist, in 1. Timotheus 4, Vers 7 bis 8. Ich lese ihn nochmal im Zusammenhang. Übe dich aber in der Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Wir wollen uns über zwei Ausdrücke in diesem Vers Gedanken machen, was sie genau heißen, dieses Verb sich üben und das Substantiv Übung erstens und zweitens dann auch den Ausdruck Gottseligkeit und dann wollen wir zu den Anwendungen kommen. Das Verb, was er hier benutzt, übe dich in der Gottseligkeit oder dann auch die leibliche Übung, ist ein Verb, was wir gut kennen, stammt aus dem Griechischen üben, das Verb, gymnazo oder Substantiv Übung, Gymnasia und das erinnert uns an das Wort Gymnasium. Ein Gymnasion im alten Griechenland war ein Ort der körperlichen, charakterlichen und intellektuellen Erziehung für die männliche Jugend. In der frühen Entwicklung dieser Institution trainierten dort dicht geschlossene Verbände schwer bewaffneter, deren Kampfweise ein intensives und regelmäßiges Training erforderte. Quelle Wikipedia, aber so ähnlich könnt ihr das auch in entsprechenden Bibellexika nachlesen. Das Gymnasion, also ein Ort körperlicher, charakterlicher und intellektueller Erziehung. Das große Ziel, wenn junge Menschen erzogen werden, zu Hause, in der Schule oder eben durch entsprechende Institutionen, ist ja, dass sie fähig werden, Verantwortung zu übernehmen, den Beruf, der Berufung, besser gesagt, der Berufung eines Erwachsenenlebens entgegenzuwachsen, dahin zu reifen. Und so ist auch unser Glaubensleben eine Übung, ein Erzogenwerden, ein Heranreifen. Aber eben nicht, um irgendeine vergängliche Krone zu erringen, eine olympische Goldmedaille oder nur einen Titel in der Welt, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, sondern übe dich in der Gottseligkeit. Was bedeutet Gottseligkeit? Auch ein Wort aus dem Griechischen natürlich, Eusebia, das die Philosophen und die religiösen Denker auch im alten Griechenland schon kannten und vor allen Dingen Paulus in den Pastoralbriefen, Timotheus, Titus, aber auch Petrus in seinen Briefen übernehmen diesen Ausdruck und wenden ihn an auf die Beziehung zwischen dem Gläubigen und Gott. Dieses Wort Gottseligkeit im Deutschen, eigentlich, ich denke, ist eine schöne Formulierung, es trifft das Griechische recht gut. Es heißt, wenn wir das im Deutschen wörtlich nehmen, selig heißt einfach glücklich. Glückselig heißt glücklich, überglücklich und gottselig würde einfach bedeuten, selig, glücklich in Gott oder erfüllt von Gott. Und etwas ausformulierter, Gottseligkeit bedeutet gelebte Gemeinschaft mit Gott in einer Beziehung geprägt von Ehrfurcht und Liebe, Gehorsam und Freude. Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Und wenn wir in Beziehung stehen mit ihm, dann müssen wir diesen beiden Eigenschaften Rechnung tragen. Er ist Licht, er kann sich mit Sünde nicht eins machen, er ist heilig, er ist gerecht. Und deshalb fürchten wir Gott, weil wir wissen, dass wir, wenn wir mit ihm in Gemeinschaft sein wollen, Sünde meiden, ablegen, entfernen müssen. Aber zugleich wissen wir auch, dass Gott uns, obwohl wir Sünder sind von unserer Abstammung und unserer Prägung her, uns dennoch liebt und mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und so ist Gottseligkeit eine Beziehung, die Gott entspricht, der seinem Wesen, wie er ist, und aber auch sein Heilshandeln an uns glaubt und ergreift und freudig in Anspruch nimmt. Also Gottseligkeit hat diese beiden Aspekte der Ehrfurcht oder der Gottesfurcht, könnten wir auch sagen, aber zugleich auch des mutigen Glaubens und Vertrauens, dass wir sagen, ja, ich will mich in die Arme dieses Gottes begeben, denn er liebt mich. Gottseligkeit ist also die richtige Beziehung zu Gott gemäß der biblischen Belehrung und dann auch das praktische Ausleben des Glaubens in dieser Beziehung. Also richtige Lehre, richtig dann praktisch gelebter Glaube. Darin sollen wir üben, darin sollen wir trainieren, darin sollen wir heranwachsen. Übe dich in der Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nützlich. Da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Wir wollen uns gleich über diese Verheißung Gedanken machen. Aber vorher möchte ich noch folgenden Hinweis geben. Die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich. Es heißt nicht, dass sie unnütz ist. Was ist hier mit leiblicher Übung gemeint? Im näheren wörtlichen Kontext haben wir gesehen, kann da durchaus Sport gesehen werden, ist vielleicht auch das, woran Paulus gedacht hat. Aber im Kontext von 1. Timotheus 4 finden wir auch religiöse leibliche Übung, Enthaltsamkeit von Speisen oder sogar das Verbot zu heiraten. Auch das ist eine leibliche Übung, wo wir dem Leib irgendwelche Entbehrungen auferlegen. Und die Bibel lehrt ganz klar, dass alle religiöse Askese, also dass man sich geißelt, dass man sich quält, dass man eben versucht, mehr Reinheit zu erlangen, indem man kein Schweinefleisch isst oder eben nicht heiratet oder irgendwelche sonstigen Rituale vollzieht, die nur den Körper betreffen, dass das alles nicht viel nützt. Der Herr Jesus lehrt ganz klar in den Evangelien, nicht das, was in den Menschen hineinkommt, verunreinigt ihn. Also eine Sahnetorte ist vielleicht nicht das Gesündeste, aber sie verunreinigt dich nicht. Du sollst nur nicht zu viel davon essen. Sie schmeckt und macht Freude. Wir dürfen das genießen. Also alle leibliche Übung ist angesagt für ein vernünftiges Leben, aber sie wird dich nicht wirklich in der Gottseligkeit voranbringen. Ich bin ein Freund von körperlicher Bewegung, weil ich gemerkt habe, dass auch im fortschreitenden Alter und dann manchmal sogar erst recht, körperliche Bewegung einfach auch dem Geist gut tut und ich mich besser konzentrieren kann beim Bibellesen oder auch bei der Schreibtischarbeit, wenn ich meinem Körper ab und zu durch Sport etwas Gutes tue. Aber wenn ich jetzt eine Stunde Sport treibe am Tag und 8 Stunden am Schreibtisch sitze, dann würde jeder denken, ja, ist gut. Aber wenn ich es umgekehrt machen würde, 8 Stunden Sport und 1 Stunde am Schreibtisch, dann würden viele sagen, du übertreibst und das wäre richtig. Die leibliche Übung ist eben nur für die Gesundheit unseres Körpers wichtig. Also noch einmal, achte auf deinen Körper, Schlaf, Ernährung, Sport. Sieh zu, dass du am Abend ins Bett kommst, dass du morgen früh aufstehen kannst, aber nicht mit einem Kater oder nicht mit Müdigkeit, sondern gut ausgeschlafen. Achte auf die Gesundheit deines Körpers, aber denke daran, dass in unserer Welt Millionen von Menschen einen Körperkult betreiben, wo sie versuchen, ihren Körper noch gesünder zu machen, immer noch bessere Nahrungsergänzungsmittel ihm zuführen, noch besser Sport treiben durch ein Trainingsprogramm, wo er noch leistungsfähiger wird und letzten Endes ist es alles für die gefallene Schöpfung. Also die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Die Gottseligkeit, dieses Streben nach gelebter Gemeinschaft mit Gott und ausgelebter Gemeinschaft mit Gott, das ist nützlich. Sie hat die Verheißung des Lebens, des jetzigen und des zukünftigen. Und jetzt möchte ich eine ganz kleine Bibelarbeit mit euch machen. Ihr könnt sitzen bleiben, wo ihr wollt, wo ihr seid. Also müsst ihr keine Gruppenbildung vornehmen, so, sondern macht euch einfach Gedanken, könnt es auch mit eurem Nachbarn zusammen machen. Und zwar zu folgender Frage. Die Verheißung des zukünftigen Lebens ist uns allen irgendwie klar. Ja, das ist das ewige Leben, das Reich, das Vaterhaus, der Auferstehungsleib, wenn wir für immer bei dem Herrn sein werden, als Priester und Könige mit ihm herrschen werden. Ich habe das mal in einer Jugendgruppe so als Frage gestellt, was sind die zukünftigen Verheißungen? Und da kamen solche Antworten. Und als ich dann fragte, was sind denn die Verheißungen des jetzigen Lebens? Da konnte keiner etwas sagen. Und das ist jetzt meine Herausforderung an euch, meine Frage an euch. Macht euch bitte ein paar Gedanken. Was bedeutet es, dass die Gottseligkeit, also die richtige Beziehung zu Gott und das Ausleben dieser Beziehung, inwiefern das eine Verheißung für das jetzige Leben hat, für das jetzige Leben, das du jetzt hier auf der Erde lebst, die 60 Jahre, die du vielleicht noch vor dir hast. Ich gebe euch 3 bis 4 Minuten, überlegt euch bitte, was sind Verheißungen für das jetzige Leben, die in Verbindung mit dem sich üben in der Gottseligkeit gefunden werden, erreicht werden, dir geschenkt werden. Und dann werde ich den einen oder anderen bitten, paar Beispiele zu nennen.
Okay. Ich frage einfach mal so direkt in die Menge, wer kann mir eine Verheißung für das jetzige Leben sagen, wenn ich mich in der Gottseligkeit übe? Ich fange einfach mal links an und gehe dann nach rechts rüber.
Ja, einer der Geboten hat ja eine Verheißung, wenn du Vater und Mutter hast, wirst du lange leben.
Ja, Ehre, Vater und Mutter, dies ist das erste Gebot mit Verheißung, auf das du lange lebst, auf das es dir gut geht auf der Erde. Also das ist schon mal etwas ganz Tolles. Geregelte, gute Familien, Beziehungen, das ist ein Ergebnis gelebter Gottseligkeit. Eine Verheißung, die wir für das jetzige Leben haben. Ja?
Ich würde auch sagen, eine weitere Verheißung ist die Heiligung, beziehungsweise der Prozess der Christusähnlicher Heiligkeit.
Ja? Was bringt das für Vorteile im jetzigen Leben? Das ist ja unsere Frage, ja? Warum soll ich mich bemühen, Christus ähnlicher zu werden? Ja, was bringt mir das für Vorteile hier auf der Erde, im jetzigen Leben? Ja, ist schon richtig, aber konkret.
Vielleicht weniger Schwierigkeiten geben, also wenn man jetzt weniger aufpasst, dass man einfach, also jetzt mal weniger unheilige Dinge macht, dass man
ja, also,
gesünder lebt, dass man nicht so.
Okay, weniger auf Party gehen bedeutet nicht so oft betrunken sein, nicht so oft in Gefahr stehen, vielleicht in sexuelle Sünde zu fallen.
Es geht ja um das Schätze sammeln im Himmel.
Ja gut, aber das sind dann schon wieder zukünftige Verheißungen. Du machst das auf der Erde. Ja. Gut, gehen wir weiter. Du.
Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken.
Alle Dinge zum Guten mitwirken. Also ihr habt natürlich recht, aber es ist auch noch ein bisschen, was ist denn zum Beispiel dann gut für jetzt hier auf der Erde, nach diesem Vers?
Ich sage immer, wenn es, also ich sag mal, ich weiß nicht, wie das ist bei anderen Besten, aber wenn uns irgendwas passiert, ja, wenn wir im Nachhinein draufschauen, dann können wir einfach Gott preisen, weil wir sehen, Gott, du hast das gut gemacht, du hast es perfekt gemacht, so wie es ist, auch wenn es vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht so angenehm, schmerzhaft gewesen ist.
Ja. Okay, also wir können konkret sagen, wir haben einen Frieden in uns und eine gewisse Ruhe, weil wir wissen, unser Leben ist in Gottes Hand und wenn er etwas geschehen lässt, dann wacht er darüber und wir sind nicht blindem Schicksal ausgeliefert, einem Evolutionsprozess, der uns per Zufall plötzlich aus dem Weltall knallt, weil wir Pech gehabt haben. Hm? Ja, wir sind in Gottes Hand, das gibt uns eine tiefe innere Ruhe und Frieden, um den viele Psychiater uns beneiden und uns vielleicht Psychopharmakas verschreiben wollen. Wir sagen, wir brauchen das nicht. Ja, sehr gut. Ja.
Ich habe auch mal gelernt von mir, und das ist, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen.
Aha, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Was meint er da mit dieser Ruhe? Ja, sehr, sehr gute Stelle. Ich meine, wer sich bekehrt, wer unter das Joch des Herrn Jesus kommt, was ist die Ruhe der Seele, die ihr findet? Warum? Warum kannst du in Frieden ohne Angst sterben? Weil weißt du, wo man hinkommt? Weil, ja? Genau. Hey, du lebst mit einem guten Gewissen, wenn du unter das Joch des Herrn Jesus kommst. Auch da, das ist eine innere Lebensqualität, die viele Ungläubige nicht haben. Ganz oft sind Schuldprobleme Dinge, die Menschen kaputt machen. Und wenn wir zum Herrn Jesus kommen, unter sein Joch kommen, kommt her zu mir, die mühselig beladen seid, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanft, bin von Herzen demütig. Und ihr werdet Frieden finden für eure Seelen. Das ist ein kostbares Gut, das kannst du mit Geld gar nicht bezahlen. Vergebung der Sünden, Gewissheit, ja, und so weiter. Gehen wir mal hier rüber.
Vielleicht auch Gemeinschaft mit anderen Personen. Form von Auseinandersetzung mit Dingen, die nicht verhängnis sind, also die dem Leben halt auch dann Sinn geben und die nicht irgendwie jetzt beim Fußball geht, das ist dann halt am Wochenende interessant, aber das ist halt etwas, das langfristig ist und was mehr Gehalt hat, wenn man auseinandersetzen kann.
Du meinst also, wenn du Gemeinschaft mit Gläubigen hast, dann geht es um tiefere Dinge, um interessantere Dinge, um.
Ja, sich in der Gottseligkeit übt. will nicht sagen, dass ich jetzt immer nur über geistliche Sachen rede mit meinen Freunden, sondern wenn man es macht, dann ist es doch etwas, das vom Inhalt her einfach schwerer liegt und einem mehr bringt,
ja,
weil es mit einem Ausblick geschieht, mit einem bestimmten Zeitpunkt beschränkt.
Also man könnte das so zusammenfassen, nicht wahr? Die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen ist einfach tiefer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einer Feier mit Ungläubigen war. Da kann man lachen, kann man lustig sein, man kann über Fußball, Wetter oder sonst was reden. Aber mir fehlt dann nach einer gewissen Zeit einfach das tiefgründige Gespräch, die Gemeinschaft über ewige Dinge. Und das gibt uns ja auch hier in diesem Leben schon eine Qualität in den Beziehungen zu unseren, mit unseren Geschwistern. Oder eben interessant wird es, wenn man mit Ungläubigen über das Evangelium spricht, dann wird es richtig gehaltvoll. Ich finde auch, also das ist ein Segen, ein Reichtum, den ich erlebt habe nach meiner Bekehrung, den ich so vorher nicht kannte. Andere Verheißungen? Ja?
Bitte? Auch nochmal zur Reizgewissheit aus der ganzen 10, Vers 28 und 29, wo gesagt wird, dass niemand aus Hand des Vaters drauf werden kann. Das ist ja das, was auch jetzt ist.
Eben, du würdest sagen, dass das Ergebnis ist dann auch Frieden, Glück. Wir wollen uns ja fragen, was ist konkret? Natürlich, wir wissen alles theologisch, aber wir wollen uns fragen, was ist konkret jetzt hier auf der Erde der Segen, der Vorteil, der daraus resultiert. Gut, also dieser Frieden der Seele, diese Gewissheit. Noch was?
In Matthäus 6, Vers 31, da steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und der Rest wird euch hinzugefügt. Also da steht vorher dann noch, sagt wir essen oder trinken,
ja,
oder
anzuziehen. Ganz gut, Sorglosigkeit, das ist so ein großer Gewinn hier auf der Erde, ha? Was machen sich die Menschen die Köpfe kaputt mit ihren Sorgen? Und du weißt einfach, wie hat George Whitefield einmal gesagt, wir sind unsterblich, bis Gott entscheidet, dass er uns zu sich nehmen will. Und bis dann wird er dich durchbringen. Natürlich sollst du auch arbeiten, ne? und dein Leben planen nach deinen Möglichkeiten. Aber wir wissen, wenn irgendwas kommt, was unsere Möglichkeiten übersteigt, Gott ist größer. Macht euch keine Sorgen. Da könnte ich vieles erzählen, aber das würde eine ganze andere Stunde in Anspruch nehmen. Also diese Sorglosigkeit durch Vertrauen auf Gott, ein ganz großer Gewinn jetzt für das jetzige Leben. Ja, noch drei Segnungen, bitte. Eine noch.
In Markus 10 sagt Petrus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und dann sagt Jesus in Vers 29, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben.
Habt ihr alles schon erlebt, oder? Ihr macht eine Reise, was weiß ich, ihr lebt in Hannover, ihr reist nach München, ja, wo soll ich übernachten? Machst ein paar Anrufe, wo sind da Geschwister? Du hast 100 Häuser in München, wo du übernachten kannst, weil da deine Familie lebt, deine geistliche. Das ist eine Segnung, die der Herr hier anspricht. Du hast eine weltweite Familie und du bist in einem Netz gehalten. Das ist etwas ganz Fantastisches. Und wenn du ins Ausland reist, ist das noch viel überwältigender, das zu erleben. Also die weltweite Familie Gottes, ja. Eine große Verheißung. Noch zwei?
Ja.
Ja, noch eins, das schließt ein bisschen an das, was Lukas gerade gesagt hat, aus Römer 8, Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Und da denke ich ein bisschen an die drei Freunde von Daniel, die in den Feuerofen geworfen werden. Und die wussten genau, wir haben einen starken Gott hinter uns, der steht voll und ganz hinter uns. Und egal, welche Schwierigkeiten wir in der Welt haben werden, wir haben einen starken Gott hinter uns.
Was diese Menschen hatten, sie hatten keine Menschenfurcht. Ha? Sie hatten Gottesfurcht und Gottesfurcht befreit uns vor Menschenfurcht. Also Menschenfurcht ist ein Riesenproblem. Du willst anderen gefallen, du musst anderen genügen. Du bist immer unter diesem gesellschaftlichen Druck und als Gläubiger kannst du sagen, ich stehe vor meinem Gott, was die anderen mit mir machen, muss mich letzten Endes nicht bedrücken oder traurig machen und selbst wenn es in den Feuerofen geht. Ha? So, noch ein letztes von ganz hinten.
Jakobus 1, standhaftes Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben und soll an nichts mangeln und dass wir von Gott Weisheit bekommen.
Aha, Weisheit. Oder was ist jetzt der Segen, den du meinst?
Ja, auch, dass wir vollkommen sein.
Was bedeutet das praktisch? Was ist der Vorteil im Leben? Versucht das praktisch anzuwenden. Aber was er da sagt, wem Weisheit mangelt, der bitte. Das hat mir sehr geholfen, als ich heiraten wollte und vielleicht doch nicht wollte oder sollte. Ich wusste nicht. Ich bin zum Glauben gekommen und ich wollte natürlich heiraten. Dann habe ich in der Bibel gelesen, wer heiratet, tut gut, wer nicht heiratet, tut besser. Und ich war total durcheinander. Und dann habe ich angefangen zu beten. Und Gott hat mir die Weisheit gegeben, situative Weisheit. Das meint Jakobus, ja, wer nicht weiter weiß, der soll beten. Und Gott wird ihm zeigen, was er tun soll. Und ich hatte Frieden darüber, zu heiraten. Also situative Weisheit, die Gott dir schenkt in Lebenssituationen, wo du nicht weißt, wie soll ich mich verhalten. Der ganze Bereich der Sexualität, den könnten wir hier auch noch voll mit reinpacken. Dass Gott uns diese Weisheit schenkt, das Geschenk der Sexualität im Rahmen einer Ehe gottgemäß auszuleben. Das ist auch Gottseligkeit. So, die Zeit ist rum. Ich möchte einfach noch kurz ein paar Beispiele nennen. Übe dich in der Gottseligkeit. Übe dich darin, alle Zeit dankbar zu sein. Übe dich im Lob und der Anbetung Gottes in Gedanken, Worten und Liedern. Übe dich in einem disziplinierten Lebensstil, Gesundheit, Ernährung, Schlaf, um für Gott und Mitmenschen brauchbar zu sein. Übe dich darin, schlechte Laune durch Freude im Herrn zu überwinden. Übe dich darin, unsympathische Menschen zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Übe dich im Dienst für deine örtliche Gemeinde. Übe dich darin, das zu lieben und wertzuschätzen, was Christus lieb und wertvoll ist. Übe dich in regelmäßiger, stiller Zeit und im Lesen der Bibel. Und du kannst die Liste jetzt für dich weiterschreiben, aber bitte übe dich im Gymnasium, in diesem großen Verband der Erlösten, der Berufenen. Ergreife das ewige Leben und lebe dein ewiges Leben aktiv, gemäß den Befehlen des Paulus an Timotheus und dem, was wir hier gehört haben. Meine Zeit ist um.